In die Nachmittagssitzung ein, beginnt mit der Erlöserfassung. Ja, Top 3, IFS 15, Erlöserfassung. Ich kann vermelden, und Sie sehen es ja auch, dass wir jetzt das erste von zwei in naher Zukunft sich angedroht habenden Produkten schon vorliegen haben, nämlich den Exposure Draft zum Effective Date. Der weitere Exposure Draft zu den weiteren Klarstellungen, den hätte ich gedacht, dass wir ihn vielleicht schon haben oder zumindest ziemlich genau wissen, wie er aussieht. Jetzt läuft der Balloting-Prozess für dieses zweite Dokument noch. Der Workplan ist auch entsprechend beim IASB auf Q3 angepasst worden. Letzte Wasserstandsmeldung ist aber schon, dass man das Ding im Juli vor der Sommerpause noch durchziehen möchte. Deswegen habe ich mich jetzt schon mal aus dem Fenster gelehnt und gesagt, in der nächsten Sitzung können wir uns damit schon beschäftigen. Jetzt werden wir mal sehen, wie Just-in-Time das dann kommt. Aber rein theoretisch, wenn das Juli wird, dann sollte das in der Tat dann da sein. Diese bisschen zeitliche Verschiebung ist jetzt auch ein Grund dafür, warum wir für heute mal ziemlich großzügig 2 Stunden angesetzt hatten. Und wenn Sie so auf die Materialien gucken, es sei denn, Sie möchten sich in die FESPI-Dokumente im Detail nochmal vertiefen, dann prognostiziere ich mal, die 2 Stunden werden wir vielleicht nicht ganz brauchen. Ja, zur Covernote. Ich habe Ihnen die, Parallelentwicklung vom FASB jetzt sozusagen der Info halber mal mit beigelegt. Ich hatte die ja beim letzten Mal auch schon angedeutet, beziehungsweise sie waren schon da, nämlich zum einen auch ein Idee zur Verschiebung des Effective Dates und zum zweiten vom FASB eben schon ein relativ umfangreicher Idee, der schon größere Themenkomplexe abhandelt, die wir eben dann auch in den weiteren IFRS 15 Klarstellungen sehen werden, nämlich ein paar Teilaspekte zu Lizenzen und mehrere Teilaspekte zur grundsätzlichen Frage von Performance Obligations. Und da sind ja auch noch weitere, mindestens mal 1, vielleicht sogar 2 weitere Dokumente dann auch vom FASB zu erwarten, zu den weiteren Themen, die jetzt aus der TRG-Diskussion ja entsprechend in die Boards wieder fortgetrieben worden sind. Was haben wir heute vor? Ich kann Ihnen ganz kurz mal sagen, wie bei EFRAG so der aktuelle Diskussionsstand ist. Wir haben dort im Prinzip auch ein ähnliches Vorgehen gewählt wie hier bei TEC, dass wir die einzelnen Sachen, die mutmaßlich eben in ein Exposure Draft kommen, nochmal durchdekliniert sind und sind aber im Prinzip, sage ich mal, an der ähnlichen Stelle, ich nenne es mal abgestorben, wie wir hier auch, nämlich der Frage, also um das ein oder andere jetzt im Detail konzeptionell nochmal zu durchdringen, fehlt uns irgendwie immer der Text. Also das Problembewusstsein war, glaube ich, da. Principal Agent ist ein Problem und diese Kontrolle für Dienstleistung ist ein Problem, aber wenn man keinen griffigen Textvorschlag hat, war es da auch relativ schwierig, sich konkret dran zu reiben und sagen, so und so machen wir das. Sodass wir also auch bei TEC die letzten beiden Sitzungen die Themen im Prinzip alle mal durchgegangen sind, aber da im Prinzip auch noch zu keiner Conclusio gekommen sind, was wäre denn jetzt die Erwartungshaltung, was jetzt genau das Wording sein müsste. Von der Grundtendenz, hatte ich letztes Mal auch schon erwähnt, war es aber schon so, dass man stark auf der IASB und nicht auf der FESB-Welle mitgeritten ist, also zu sagen, wir wollen prinzipienbasiert bleiben, möglichst wenige Änderungen eben machen und nicht regelbasiert hier alle 13 Issues, die es ja jetzt im Endeffekt geworden sind, dann auch wirklich nochmal anfassen. Transition Resource Group, gab es in der Zwischenzeit kein Meeting, noch sind die Papiere für das nächste Meeting auch nicht da. Das muss man dann, glaube ich, jetzt sowieso mal beobachten, welches Schicksal denn diese weiteren Themen dann in der Zukunft ereilt. Könnte jetzt natürlich sagen, on short notice inkludieren wir die irgendwie noch in den Balloting-Prozess. Das wäre ein bisschen sehr short notice. Das Meeting ist ja erst am 13. Juli. Und ansonsten müsste man gucken, ob sich danach nochmal eine zweite Welle irgendwie da auftürmt. Von der Tendenz und von der Gesamtgemengelage war ja eher die Intention, das bei dem einen Exposure Draft zu lassen, wo man dann möglichst viele Themen reinpackt. Aber das werden wir dann im weiteren Verlauf sehen. Ich habe ihn dann sozusagen zur fachlichen Diskussion nochmal zusammengefasst, ein Update gemacht. Was ist denn der aktuelle Stand IASB-FASB-Update im Vergleich zum letzten Mal? Da kann man sagen, so wahnsinnig viel Innerliches ist bei der IASB-Seite nicht passiert. Es gab beim letzten Mal noch ein Thema, was noch offen war, was sicherlich auch das Kontroverseste in der ganzen Kette ist, nämlich Principal Agents. Das hatten wir uns letztes Mal ja auch angeguckt. Und da war es so, dass bei der letzten Sitzung quasi taggleich und fast schon urzeitgleich auch die Boardgespräche waren zu unserer Fachausschusssitzung. Deswegen habe ich jetzt hier sozusagen einfach nochmal nachgeliefert, was denn die Ergebnisse waren. Und im Prinzip kann man sagen, die Diskussion war ziemlich kontrovers. Als Entscheidung ist im Endeffekt rausgekommen zu sagen, die Anwendung des Kontrollprinzips und daran drangehängt auch einige der Beispiele, die damit zusammenhängen, die will man in der Tat jetzt nochmal überarbeiten. Und hat das aber noch so ein bisschen offen gelassen, ob es vielleicht noch weitere Änderungen jetzt geben könnte. Also das wird man jetzt aus dem Balloting-Prozess und so weiter dann, denke ich, auch sehen, dass da noch eine offene Frage im Prinzip so ein bisschen dabei sein wird. Haben wir jetzt Principal Agent sozusagen richtig hier abgegriffen oder sind noch weitere Dinge notwendig? Es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass man auch gesagt hat, das ist das Thema, was wir auch zusammen mit dem FASB auf einer nächsten gemeinsamen Sitzung nochmal dann genauer eruieren wollen, weil das offenbar doch noch ein bisschen mehr Abstimmung erfordert. Dass die Diskussion ziemlich kontrovers war, sieht man auch an den Abstimmungsergebnissen. Da darf ich die noch zum Besten geben, die fand ich so schön. Und zwar, wir haben also für diese Änderung der Beispiele und das Kontrollprinzip nochmal anzufassen, ein ganz klares 7-6. Für den zweiten Punkt, dass man die Identifizierung von Gütern und Dienstleistungen nicht nochmal anfasst, ein ganz klares 6-7. Und für die, dafür, dass man Indikatoren nicht mehr anfassen will, da wenigstens ein 13-0. Also Sie sehen, das ist eine ziemlich kontroverse Gemengelage, denke ich mal, wenn man die Diskussion verfolgt hat, eigentlich auch nicht überraschend. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie das Exposure da jetzt ausgeht.
Was mich gewundert hat, ich habe heute Nacht einen Action Alert vom FASB bekommen, wo es heißt, am 22. Juni kommen die zu einer Videokonferenz mit dem IASB zusammen. Das ist genau die nächste Board-Sitzung. Und da heißt es zum Thema Revenue Recognition, the Boards, und jetzt Achtung für den Tonfall, the Boards will discuss a project on their research agendas related to revenue recognition, principal versus agent. Reporting revenue gross versus net. The FASB will decide whether to add that project to its technical agenda and if it does, will begin deliberations. Das hat mich dann doch etwas geschmissen, weil ich gedacht habe, mir wäre alle nicht bekannt, dass das Thema überhaupt auf der Forschungsagenda sitzt, also bei keinem. Denn ich hätte eigentlich gedacht, wir diskutieren das im Augenblick vor dem Hintergrund der TRG-Fälle. Ja, also das hat mich schon ein bisschen irgendwo gewundert.
Ich würde auf jeden Fall von der Warnung erstmal sagen, in der Tat gehen die Diskussionen, die sich so entwickelt haben, jetzt auch über das hinaus, was aus der TRG angelandet ist. Also das waren ja zwei, drei Aspekte, wo man gesehen hat, okay, hier haben wir irgendwie noch ein Klarstellungsthema. Wenn man das ganze Thema dann aufmacht, merkt man, glaube ich, relativ schnell, so einfach ist es nicht. Deswegen war jetzt eben auch aufgrund dieser kontroversen Entscheidungslage die Intention zu sagen, okay, wir machen erstmal, das ist ja jetzt quasi eine Minimallösung, die wir jetzt sehen werden, vermute ich mal, nämlich zu sagen, wir machen kleinere Wording-Änderungen, wir versuchen ein paar Beispiele klarzustellen oder nochmal so ein halbes Beispiel 45, 46, 47a dran zu bauen, um diese, sage ich mal, jetzt hochvirulenten Fälle versuchen zu kitten einigermaßen. Ob das konzeptionell dann so eine überzeugende Lösung ist, weiß ich noch nicht. Also hatten wir ja auch gesehen, auch einiges in den Stuff-Papieren war jetzt ja auch noch nicht so ganz lupenrein der Kontrollidee verschrieben und auch diese, wer ist jetzt eigentlich von wem der Customer, was sind genau die Leistungen, die da eigentlich erbracht werden in so einem Dreiecksverhältnis, dann war, denke ich, auch nicht immer so hundertprozentig sauber dort rausgearbeitet. Deswegen, also vom Prozess wundert es mich schon, inhaltlich wundert es mich vielleicht gar nicht mal so sehr. Ja. So, also das ist die ISB-Entscheidung, die ich sozusagen noch nachreichen wollte von der letzten Sitzung. Und die wird eben auch in den Balloting-Prozess, hat unsere Intelligence ergeben, auch entsprechend noch berücksichtigt werden. Und wie gesagt, aber eben schon wahrscheinlich mit einer Folgefrage eben verknüpft sein. Und dann sind wir vielleicht wirklich in die Richtung Research Agenda, was doch darüber hinaus zu tun ist. Das, womit wir uns jetzt sozusagen heute als Produkt inhaltlich beschäftigen wollen und können, ist der andere Exposure Draft zur Verschiebung des Effective Dates, der ja inhaltlicherseits recht übersichtlich ist, weil er eben faktisch nur zwei Ziffern ändert, nämlich zweimal aus einer 7 eine 8 macht. Insofern erspare ich mir dazu weiter Erläuterung. Ich habe vorbereitet die beiden Stellungnahmen dazu, sowohl an EFRAG als auch ans IASB. Ich habe auch jeweils nochmal so ein bisschen quer gelesen und geguckt vom Wording, was haben wir dazu früher schon mal gesagt, beziehungsweise was haben wir auch schon für einen Zungenschlag, insbesondere beim Endorsement Advice gehabt. Da haben wir ja auch schon mal unsere, sage ich mal, kleine Imperie mit ins Feld geführt. Davon habe ich jetzt hier so das eine oder andere adaptiert und auch ein bisschen angepasst, sodass das jetzt hier die Formulierungsvorschläge sind, die ich Ihnen jetzt zur Diskussion stellen würde, wie Sie sich zu den Comment Lettern an IASB und EFRAG stellen.
Ich würde in dem Comment Letter vielleicht nicht mehr stressen, dass es ein Converged Standard ist, weil der IASB spricht selber nicht mehr von einem Converged Standard. Ich weiß nicht, ob wir in dem Comment Letter von uns behaupten sollten, das ist ein Converged Standard, wenn der IASB das selber nicht mehr sagt. Und also ich glaube auch nicht, dass es ein Converged Standard anymore ist. Das würde ich also streichen. Das ist, glaube ich, das hat man früher sagen können, das kann man jetzt nicht mehr sagen. Und ich weiß nicht, ob das von der Reputation gut tut, wenn der deutsche Standardsetzer sagt, das ist ein Converged Standard und alle anderen sagen, das ist keiner. Also es könnte peinlich werden. Deswegen würde ich das streichen. Das braucht man ja auch nicht, oder?
Nur ein Argument hier in der Kette, das würde der Aussage hier jetzt auch keiner.
Jedenfalls hinterher darum, wenn es dann darum geht, dass man ein gemeinsames Erstanwendungsjahr hat. Also zwischen.
Ja, aber hat man ja auch nicht. Und, hat man auch nicht, weil die Amerikaner müssen ja ein Jahr mehr machen als die. Also eben, auch wenn das Effective Date das gleiche wäre, müssen die Amerikaner ja ein Jahr vorher machen, weil die zwei Vergleichsperioden haben.
Genau, also den Diskussionspunkt, den hatten wir ja, der kam bei EFRAG auch schon mal, ich glaube hier auch schon mal, dass ich mich ja dann, wenn ich eben zwei Vergleichsjahre habe, dann müsste ich mich entscheiden, bin ich hinten oder vorne converged. Dann kann ich nur an einer Ecke kann ich es mir dann nur aussuchen. Darüber hinaus, weiß ich, ob Sie reinguckt haben, aber wenn Sie den FASB-Idee mal gesehen haben, der hat ja auch noch eine Frage zu einer möglichen zweijährigen Verschiebung mit drin, nämlich genau für diejenigen, die voll retrospektiv anwenden. Genau. Das heißt, dieser Drops, dass es nur ein Jahr wird, ist auf FASB-Seite hier auch noch nicht gelutscht an der Stelle. Also die Flanke ist noch, ist zumindest als Frage hier noch mit drin auf jeden Fall. Ne? Also können es auch
in das konsensfähig ist. Wenn man es unterscheidet, hätte es ja auch Herr Barkhofer da schreiben möchte. Ob ich das unterschreiben möchte? Ja, 15 ist ein Converged Standard. Ich will es halt nicht unterschreiben.
Dann muss man sich überlegen, ob wir dem Ganzen nicht einen anderen Twist geben müssen. Das Entscheidende ist doch, dass wir diejenigen sind, die in unseren Abfragen erhoben haben, ja, wir haben durchaus Schwierigkeiten, sehen Herausforderungen bei der Umsetzung und brauchen dafür mehr Zeit. Das ist unser Kernargument und deswegen hätten wir es gerne. Das Kernargument sollte dann nicht mehr sein, irgendein Bezug auf den FASB-Standard. Also egal, ob ich nur sage, es ist ein konvergierter Standard oder nicht, aber eigentlich spielt das doch dann keine Rolle mehr, oder?
Korrekt, ich würde es rausschmeißen. Also wäre mein Vorschlag für den.
Also der ganze Absatz dann,
ja. Aber nicht nur die.
Ja, der ganze Absatz.
Na. Das ist auch dann zwei, drei Stellen mal.
Ja, genau. Na. Ja. Also der andere Punkt, glaube ich, der ist in der Tat noch virulenter, weil wenn in den ASUs, die im Augenblick jetzt schon draußen sind, beim FASB sogar schon laut nachgedacht wird, ob man nochmal ein Jahr drauf gibt, ja, dann bricht natürlich die Diskussion erst recht wieder los. Und ich erinnere an das, was Christoph Hütten ja vor zwei Sitzungen hier gesagt hat, dass der IASB überlegt, wie er umgehen soll mit dem Deferral. Und nur wenn die Amerikaner ein Jahr verschieben, dann würden sie wahrscheinlich nachziehen. Wenn die Amerikaner von vornherein zwei Jahre nehmen würden, würde man wahrscheinlich bei 2017 bleiben. Und deswegen denke ich, sollten wir das Fass auf keinen Fall aufmachen, deswegen jegliche Referenz da weglassen und lieber sagen, also wir verweisen im Grunde genommen auf unsere früheren Bezugnahmen auf die deutsche Constituency und sind damit einverstanden, Punkt. Ja.
Genau, also das ist jetzt, sag ich mal, 1:1 die Auswertung, die wir im Dezember 2014 so erhalten haben und da gab es nur die Kreuzchen-Auswahl, das war insofern einfach auszuwerten. Im Übrigen ist es jetzt natürlich also auch konsistent mit der Aussage, die wir eben schon mal im Endorsement Weiß gegeben haben. Deswegen würde ich da jetzt auch nicht ohne Not noch was dran ändern.
Weiteres Feedback. Achselzucken. Einverstanden mit der Fassung, mit der Modifikation von Herrn Freiberg, dass die Bezugnahme auf US GAAP gestrichen werden sollte.
konsequenterweise dann auch für den Response-Setter EFRAG, ne, das.
Ja,
okay.
Das kommt hier zwei, drei Mal drauf.
Auch bei EFRAG schreiben wir es ja auch, ne, das, da muss es dann auch raus.
Also ich meine, worauf wir jetzt nicht eingehen, aber was eigentlich im Standard ja auch nicht verändert ist, dass eine vorzeitige Anwendung möglich ist. Das würde vielleicht dem einen oder anderen auch entgegenkommen, der entsprechend als Constituents geantwortet hat. Ich weiß noch nicht, ob es redundant ist, weil, wie gesagt, in Änderungsvorschlag wird das einfach so übernommen, wie es im Standard steht. Dadurch, dass wir aber eh schon auf die Responses unserer Constituents eingehen, kann man vielleicht auch schreiben, ja gut, nach wie vor finden wir es gut, dass Early Application encouraged ist.
Beziehungsweise zulässig ist.
Ja, encouraged, das war the wrong wording.
Ja. Ja. Das können wir machen. Ja. Also die Tatsache, dadurch, dass sie ja so ohnehin nur die Zahlen ändern, bedeutet ja, dass alles andere inklusive der Early Adoption weiterhin zulässig bleibt. Aber wir können in der Tat sagen, dass wir das begrüßen, dass der Standard halt weiterhin vorzeitig anwendbar ist. Man könnte sogar sagen, weil es dann eben auch den drei Unternehmen, die nach unserer Survey eben tatsächlich am ursprünglichen Zeitpunkt festhalten wollen, die Möglichkeit gibt, das auch weiterhin zu tun. So kann man es ja aufnehmen vielleicht.
Ich weiß noch nicht, ob es irgendein Land in der Welt gibt, welches dann doch vorzeitig den IFRS 15 irgendwie anwendet. Also ich will jetzt nicht von Indien sprechen.
Ja, die sind ja da manchmal... Dann hätten wir den Common Letter soweit durch.
Genau. Ansonsten war in dem Agenda Papier 03a jetzt sozusagen ein bisschen vorausschauend nochmal eine Übersicht drin. Ich hatte jetzt nochmal zusammengestellt, was ist denn jetzt sozusagen Best Estimate von dem, was wir in den verschiedenen ASU-Updates beziehungsweise dem IFRS 15 ED so sehen werden. Wir hatten ja letztes Mal schon so eine Liste gab mit Nummerierung, die habe ich jetzt mal so beibehalten, aber eben ein bisschen strukturiert. Und da sehen wir eben das, was auch letzter Kenntnisstand zu erwarten war, die, sage ich mal, drei, vier größeren Themen, die auch das ISB aufnimmt. Das sind im Wesentlichen die schon vom FESB jetzt veröffentlicht sind. Auch das ist wieder so unter Konvergenzgesichtspunkten natürlich dann ein bisschen schwierig, wenn die da sehr stark vorpreschen. Und auf der anderen Seite werden wir eben vom FESB ja noch mindestens ein weiteres Update sehen, jetzt kurzfristig, wo dann diese ganzen anderen eher, sag ich mal, kleinere Nicklichkeiten behandelt werden, wo das IASB gesagt hat, da wollen wir nicht dran. Und dann bleibt eben in der Tat die Frage offen als Residual, so ein bisschen, was ist mit Principal Agent. Wie gesagt, Prognose ist, wir werden jetzt schon im ED dazu was sehen, eben ein paar Anpassungen, aber die Frage ist eben, ist das dann ausreichend oder nicht? Und ich meine, ein, zwei Klopfer sind natürlich auch fest, wie gesagt, schon mit drin, wenn man jetzt an die Sales Tax Presentation denkt, das hatten wir auch mal besprochen, also Umsatzsteuer brutto oder netto ist natürlich global aufgrund der Steuerarten immer nicht so 100% vergleichbar, aber nichtsdestotrotz finde ich schon, ist das ein ganz schön großer Einfluss dann zu sagen, wir ändern mal die Topline oder lassen hier optional offen, ob ihr es brutto oder netto macht. Das finde ich schon nicht ganz, ganz unerheblich. Und das war ja eins der Sachen, wo das ISB ziemlich schnell, ziemlich klar gesagt hat, da gehen wir nicht dran. Ne? So, also das ist nur sozusagen jetzt so die Übersicht dessen, was sich dann hoffentlich so als Self-Fulfilling Prophecy hier in den nächsten Wochen auch zeigen wird an Dokumenten, soweit es noch nicht da ist. Das ist im Prinzip das, was ich per Stand heute fachlich beizutragen habe. Ich bin natürlich mit Henry Rees und unserer sonstigen Intelligence parallel immer schon dabei, die neuesten Wasserstandsmeldungen aus dem Balloting-Prozess mitzubekommen. Insofern, glaube ich, da werden wir ein ganz, ganz spannendes Dokument dann sehen. Hoffentlich zur nächsten Sitzung ist es eben da. Also Suloid hatte auch letzte Woche auch bei Tech nochmal bekräftigt, ja, unser Ziel ist schon auf jeden Fall, das jetzt stringent durchzuziehen und dann sollten wir das in 4 oder 5 Wochen, denke ich, auch sehen. Ansonsten haben wir noch prozessual ein Update sozusagen, nämlich zu unserer Anwendergruppe, respektive Anwenderforum, wie wir es ja nennen werden. Im Nachgang zu unserer letzten Sitzung hat es ja nochmal einen Aufruf, der ist ja auch über die Webseite publiziert worden, nochmal an alle Mitglieder des DRSC gegeben. Daraus hat sich natürlich auch nochmal ein Rücklauf von weiteren Meldungen für das Anwenderforum ergeben. Den fast neuesten Stand hatten Sie in den Unterlagen, den allerneuesten Stand habe ich hier in der Hand. Da sind jetzt auch alle Rückmeldungen entsprechend richtig berücksichtigt, wie wir sie per Stand heute haben. Wir haben jetzt ja gerade gestern die Doodle-Anfrage für eine Terminfindung rausgeschickt und überraschenderweise hat sich da jetzt auch schon relativ schnell ziemlich viel getan. Also wir haben jetzt schon irgendwie 20 Rückmeldungen und es sieht so aus, dass wir auf jeden Fall auch einen Termin mit einer ziemlich hohen Beteiligung hinkriegen, mindestens mal im September. Wir hatten ja auch noch 2-3 Termine jetzt im Juli kurzfristig mit in den Ring geworfen. Das müssen wir halt mal sehen, ob das wirklich realisierbar ist. Da ist natürlich die Meldungsquote ein bisschen niedriger, nicht überraschenderweise. Aber spätestens nach der Sommerpause wird das definitiv dann auch eine größere Veranstaltung werden. Das wäre es im Prinzip auch schon von meiner Seite. Wie gesagt, ich bin natürlich offen für jede Schandtat. Wenn Sie noch über eines der tollen Themen in dem PESPI-Memo sprechen möchten, bin ich offen. Ich habe es mir angeguckt. Was ich interessant fand, mal unabhängig von den tatsächlichen inhaltlichen Änderungen, dass sie schon auch nochmal redaktionell durchgegangen sind. Es ist ja im Laufe der Diskussion auch aufgetreten, häufiger dieses sprachwissenschaftliche Problem. Sind wir an der richtigen Stelle, reden wir da eigentlich von einer Performance Obligation oder von Goods oder Services? Das sind ja noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Und da gab es wohl in der Tat im Rahmen des Draftings ein paar Ungereimtheiten oder Sachen, wo eben nicht so klar war, auf welchem Level der Prüfung bin ich denn jetzt hier eigentlich. Und da kann man sehen in den FASB-Geschichten, dass die das auch mit angefasst haben. Also die haben ein paar von diesen Sachen antizipiert und da auch Wording-Änderungen noch vorgenommen, die gar nichts mit den Fachthemen zu tun hatten. Das werden wir jetzt teilweise dann beim IFRS 15, denke ich, auch sehen. Ob es die Sachen klarer macht oder nicht, bin ich skeptisch, für mich schon, aber das liegt vielleicht auch daran, wenn man alle 20 Agenda-Papiere dazu gelesen hat. Aber für den Preparer ist sicherlich trotzdem noch das ein oder andere an Unterfütterung notwendig. Ja, ansonsten wäre es das von meiner Seite.
Kurzer Beitrag. Ich denke, einen Punkt, den sollten wir vielleicht schon nochmal aufgreifen, nämlich die Frage, wollen wir den FASB-Vorschlag betexten? Wollen wir ihn überhaupt irgendwie würdigen? Oder glauben wir, dass es strategisch eher ungeschickt wäre, das zu tun, wenn wir schon sagen, also wir gehen davon aus, das ist eigentlich kein konvergierter Standard mehr, dann sollten wir ihm auch nicht eine noch höhere Aufmerksamkeit zukommen lassen. Denn in dem Moment, wo wir jetzt sagen, wir finden das womöglich auch gut, was ihr gemacht habt, und bedauern ist, dass der IASB ihr nicht gemacht hat, ja, setzen wir natürlich nolens volens irgendwo die Londoner unter Druck. Ich meine, das ist eine schwierige Angelegenheit. Wahrscheinlich ist so ein Standard dann nie irgendwo fertig. Ja, meine, man könnte jetzt sagen, wenn die redaktionell über den Text gegangen sind, das sind so klassische Punkte, wie der IASB sie ja sonst im nasskalten Verfahren über Editorial Corrections auch einfach ohne Beteiligung der geneigten Öffentlichkeit durchzieht. Das ist, glaube ich, auch relativ unproblematisch. Die Frage ist halt tatsächlich, sollen wir uns noch irgendwo inhaltlich mit den Dingen auseinandersetzen, die der FASB da vollzieht, vor dem Hintergrund, dass wir dem IASB dann womöglich anraten oder abraten wollten, da noch was zu machen? Also es ist halt schwierig. Ich glaube, man muss sich am Anfang einmal die Frage stellen, wie halten wir es denn mit der Konvergenz? Und sind wir der Meinung, die Amerikaner machen jetzt, was sie wollen? Und wir konzentrieren uns wirklich nur noch auf das, was der IASB macht, um auch hier nicht die Anwender und die Prüfer irgendwo später in schwieriges Fahrwasser hineinzubringen, dass man sagt, mit einem Auge schiele ich dann doch noch immer in die andere Ecke. Also da, glaube ich, muss der Fachausschuss schon mal irgendwo, oder wäre hilfreich, Farbe zu bekennen. Ich habe da eine persönliche Meinung, aber letzten Endes gebt ihr den Ton vor.
Ich habe auch eine persönliche Meinung, keine Berücksichtigung der US Gap Verlautbarung. Wir konzentrieren uns auf IFRS, weil es nicht mehr converged ist.
Ich würde ganz gerne den Topics inhaltlich nahe sein, um zu verstehen, was da passiert. Ich sehe es aber nicht als zwangsläufig notwendig an, dann entsprechend direkt, sagen wir mal, ein Comment Letter zu schreiben. Aber jetzt alles auszublenden, was in Bezug auf Umsatzrealisierung dort diskutiert wird, dass wir das hier gar nicht mehr, ich sag mal, mit aufnehmen in unsere Diskussion und auch in einer weiteren Evaluierung, was passiert eigentlich mit IFRS 15, finde ich ein bisschen zu kurz. Aber wie gesagt, zwangsweise aus den, sagen wir, Meinungen, die wir hier entwickeln, ein Commentletter zu schreiben, würde ich dir recht geben, auch politisch, dass ich damit sehr wohl dosiert umgehen würde.
Nur um das zu verstehen, das würde analog dann auch bedeuten, dass wir das Gleiche für Impairment und später für Leases auch machen?
Also ich
bleibe jetzt erstmal bei Refrec, weil Impairment, klar kann man jetzt sagen, das ist keine Converged Standard mehr, soweit würde ich jetzt nicht gehen. Also ich meine, natürlich fallen die Amerikaner an den Sachen rum, aber die Unterschiede, die wir sehr wahrscheinlich bei Impairment haben, sind größer. Also bei Impairment, da hätte ich eher einen Punkt, da würde ich sagen, da sollten wir uns nicht drum kümmern. Bei Umsatzrealisierung, wo ich doch, ich sage jetzt mal, sehr weitgehend jetzt eine Übereinstimmung habe, im Vergleich insbesondere zu dem, was wir vorher hatten, stellt sich wirklich die Frage, klar, wir können es ignorieren und damit zu sagen, das interessiert uns gar nicht, was ihr da macht, das gilt für uns IFRS-Bilanzierer nicht. Der andere Aspekt wäre natürlich, wenn wir jetzt ja Sachen sehen, wo wir sagen, die gehen unserer Ansicht nach in die falsche Richtung, wenn wir uns dazu äußern in der Hinsicht und nur da, wo es in die falsche Richtung geht, da schon mal einen Flock einzuschlagen und zu sagen, übrigens das, was ihr da macht, ist keine Auslegung, die irgendwie für IFRS notwendig ist. Es ist halt die Frage, was der bessere Weg ist. Also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich meine, man könnte natürlich auch sagen, wir kommentieren das, was das FASB da macht und sagen, unserer Ansicht nach ist das nicht notwendig. Also gar nicht so sagen, das ist gut oder schlecht, sondern prinzipienbasiert und da wird sich schon irgendwo was ergeben und dass ihr das jetzt einfach so festlegt, rules-based, finden wir nicht in Ordnung. Damit geht man nicht, sagt man nicht gut oder schlecht, sondern kommentiert eher so ein bisschen in die Richtung, das ist jetzt nicht verpflichtend für uns, weil das ist principle-based und da wird sich was rausfiltern. Vielleicht, da muss man nicht auf die Einzelheiten eingehen, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Weg wäre.
Ich habe generell noch mal so ein Bedenken, wenn der ISB doch, also der ISB hat bislang mit dem FASB zusammengearbeitet, der FASB ändert was und der ISB sagt explizit, wir ändern nichts, dann gibt es eigentlich keine Regelungslücke nach Auffassung des ISB. Und wenn es keine Regelungslücke gibt, dann gibt es keine Möglichkeit, einen Analogieschluss zu machen. Und damit kann ich in die US GAAP Sachen eigentlich nach Auffassung des ISB, wenn ich dem jetzt so rein aus dem Wortlaut des Standards folgen würde, kann ich da gar nicht hin, weil der ISB hat damit zum Ausdruck gebracht, dass er nicht anpasst, dass er für sich keine Regelungslücke sieht. Das heißt, es ist in IFRS 15 geregelt, sonst hätte er anpassen müssen und damit kann ich nicht in US GAAP reingucken. Ich tue mich da schwer.
Aber was ist die Aussage vom ISB? Sagt sie, ich ändere es nicht, weil das ist schon klar, das ist genauso wie der FASB sagt, es ist. Das sagen sie nämlich nicht. Also da, ich weiß nicht, ob die...
Also wir haben auf ESMA-Ebene auch über das Thema diskutiert und da war jetzt erstmal zum Thema, richten wir uns direkt an FASB oder nicht, gesagt, dass wir uns keinen direkten Comment-Letter ans FASB schreiben, einfach auch vor dem Hintergrund, dass im Zweifel das FASB uns sowieso nicht hört und hören will, dass wir unsere mit den Themen aber beschäftigen, die, also so wie Herr Schlimmer das gesagt hat, dass wir uns die angucken und im Zweifel unsere Kritik, oder auch wenn wir klar sehen, wir sind nicht auf der Ebene vom FASB, die an das ISB kommunizieren. Weil es von einigen Ländern hier durchaus zu einigen Themen, wo das ISB sagt, da brauchen wir nichts klarstellen, aus einzelner Sicht schon noch Klarstellungsbedarf gibt. Weil in diesem Zusammenhang halt dann auch die Frage war, was ist, wenn oder inwieweit kann, wenn das FASB spezielle Regelungen rausbringt, inwieweit können die später von den IFRS-Anwendern auch genutzt werden? Und da war bisher so der Kontext, okay, solange die nicht in Konflikt mit den IFRS-Regelungen stehen, können die angewendet werden. Was ist aber mit den Fällen, wo halt Konflikte sind, dass man sich um die halt kümmert?
Ja, ich denke, es ist, glaube ich, schwieriges Fahrwasser, ne? Weil wir haben halt, wir haben natürlich beide Richtungen. Wir haben wahrscheinlich wirklich ein, zwei Fälle, wo man sagen müsste, das wäre jetzt eigentlich ein, also aus unserer Liste halt ein Verstoß gegen das, was da war. Bei anderen Fällen ist es so, also zum Beispiel diese Frage der Option für diese Sales Tax ist zum Beispiel, wo ich dann sage, naja, das ist halt wieder umgekehrt schwierig. Da räumt mir jetzt jemand auf der einen Seite offene Option ein. Kann ich die auf der ISB-Seite dann verhindern oder kann sich da einer auch drauf berufen? Ist, glaube ich, schwierig. Ich finde es natürlich auch so von der, also Gesamtkonstruktion ein bisschen komisch, jetzt wirklich ans FASB zu kommentieren, weil in der Tat wahrscheinlich so ein bisschen die Frage ist, sind wir deren Constituency? Und ich glaube, was umgekehrt sicherlich gut ist, wenn wir die FASB-Themen, die jetzt aufgebracht worden sind und die ja auch von beiden Seiten zusammen diskutiert worden sind, wenn wir die natürlich umgekehrt mit auf dem Schirm haben in der Kommentierung auf den IFRS 15-Idee. Also das können wir ja umgekehrt auf jeden Fall machen, wenn wir sagen, ihr habt das und das klargestellt, aber wir denken, ihr habt vielleicht A, B oder C vergessen und rekurrieren dann auf die FASB-Dinge sozusagen. Das könnte ja passieren. Vom Gefühl her würde ich jetzt zwar eher sagen nicht, aber das könnte ja theoretisch sein, dass man sagt, ihr habt was vergessen, wir wollen eigentlich, dass ihr mehr macht. Also, dass wir das in dem Kontext auf jeden Fall behandeln. Grundsätzlich sind wir auch an allen Themen ja schon mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal vorbeigekommen. Wir haben ja alle Themen schon mal zur Vorlage gehabt und die Grundtendenz hier so aus der Runde war ja meistens auch die vom ISB, ja, ich das mal so, wie ich das so mitgenommen habe. Aber das denke ich, meine, ich lese die Sachen ohnehin auch vom FASB, dass man das dann nochmal sozusagen nebeneinander legt und sagt, wäre es gut gewesen, irgendwas vom FASB hier auch in den IFL-15-Idee doch Copy-Paste, sage ich jetzt mal, zu übernehmen. Und das können wir auf jeden Fall kommentieren, wenn wir das für notwendig halten.
Summa summarum also bedeuten, wir warten jetzt, bis der Entwurf kommt. Wir legen den FASB-Entwurf dann neben den IASB-Entwurf für die Themen, die der IASB vorschlägt, aber eben nur für die.
Ich würde schon für neben den können wir also für die, die vor, beide vorschlagen, sowieso. Das kann man ja sowieso nebeneinander legen und mal gucken, wie weit geht denn das jetzt auseinander.
Ja.
In aller Theorie, nein, nicht in aller Theorie. Es gibt ein paar Fälle, wo es in der Theorie gleich sein müsste. Es gibt ein paar Fälle, wo es in der Theorie schon unterschiedlich sein müsste laut Beschlusslage. Das kann man sicherlich nochmal verifizieren. Aber ich würde trotzdem sagen, die anderen, weiß ich nicht, 8 von 13, guckt man sich schon nochmal mit an, im Sinne von, ich nenne es jetzt mal Vollständigkeitsprüfungen, in Anführungszeichen, sodass man sagt, wir sind im Umkehrschluss auch der Meinung, dass ihr nichts vergessen habt zu den Themenkomplexen, die wir beackert haben. Oder wir sagen, nee, von den 8 Themen, die das FASB mit aufgenommen hat, hättet ihr eigentlich auch 3 mit übernehmen müssen.
Ja, das ist das, was mir jetzt nicht klar wird, denn ja. Ich dachte, ich hatte eben die Diskussion so verstanden, dass wir an allen Themen vorbeigekommen sind, ja. Dass wir alle Beschlüsse, die der IASB getroffen hat, für richtig, für sachgerecht hielten. Das heißt, eine Änderung nur dort, wo entweder ein Fatal Flaw ist oder wo etwas so unklar ist, dass nicht deutlich wird, was man eigentlich wollte. Aber keine anderen Klarstellungen. Und dass wir der Meinung sind, dass diese Abwägung, die getroffen haben, zutreffend ist. Warum sollten wir uns dann jetzt die anderen Fälle vom FASB nochmal ansehen? Das ist mir nicht klar. Also es ist für mich ein Widerspruch. Also entweder bin ich der Meinung, der IASB hat diese Wertung richtig durchgezogen. Dann geht es doch für mich nur noch um diejenigen Fälle, wo er sagt, da wollen wir jetzt klarstellen und da mal zu gucken, was hat denn der FASB klargestellt, haben die was anderes klargestellt. So hatte ich das jetzt verstanden, dass wir die Dinge noch extra mit in die Begutachtung ziehen. Oder? Also,
der Unterschied liegt vielleicht darin, dass die Dinge, die das IASB nicht aufgenommen hat, die das FASB geregelt hat, dass es dafür 2 Gründe gibt, warum wir sagen, das ist in Ordnung. Das eine ist, wir sagen, das ist eigentlich vom Standard klar, das kann man dem Standard überlassen. Das andere sind so Dinge vielleicht wie die Sales Stacks, wo wir sagen, das ist ja Kontra-Lege. Und vielleicht kann man, ich glaube, das war die Idee, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man da dem IASB sagt, in diesen Fällen, wo wir der Meinung sind, das hat überhaupt nichts mit dem Standard zu tun, dass wir einfach da nochmal gegenüber dem IASB darauf hinweisen. Das war jetzt, und vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber es gibt ja diese beiden Möglichkeiten. Ich würde jetzt auch nicht hingehen und sagen, zu kommentieren, das ist im Standard und das braucht man nicht regeln, das ist vielleicht nicht so, vielleicht, dass man die Sachen rausgreift, wo wir der Meinung sind, da hat das FASB sich von dem Standard, von den Prinzipien abgewandt und da irgendwelche Sonderregeln eingeführt.
Also meine Anmerkung ging eigentlich dahin, das ist jetzt, glaube ich, einfach so ein bisschen eine Frage in die Runde, wie sozusagen ihr Confidence-Level ist, ob wir sagen, diese Diskussion der vergangenen Monate, die reicht uns zu den Themen, wir haben uns dazu eine Meinung gebildet, oder ob man eben sagt, die berühmt-berüchtigte spätere bessere Erkenntnis, wenn wir jetzt doch die FASB-Texte nochmal daneben legen würden, würden wir uns dann das ein oder andere in unserem Schluss dann nochmal überlegen, so will ich es mal nennen. Aber das wäre jetzt so ein bisschen die Frage, wie confident sind Sie damit? Dann würden wir uns natürlich auf die Dinge beschränken, wo wir wirklich links und rechts die Änderungen nebeneinander legen können.
Also ich würde mir in der Bearbeitung sowieso nochmal angucken, was andere dazu gesagt haben. Ich würde das jetzt nicht ausblenden. Auch wenn ich das, wenn wir in der vorherigen Diskussion gesagt haben, wir sehen da keinen Anpassungsbedarf, würde ich mir trotzdem angucken, was der FASB geschrieben hat. Bitte. Nur vollständige Informationen zu haben, um dann zu entscheiden. Es kann ja nicht schaden, mal ein bisschen mehr zu lesen.
Okay, also lesen werde ich sowieso. Die Frage ist halt, was wir als Produkt Frontend.
Ja, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das hängt dann davon ab, was der ISB bringt. Hängt natürlich mehr davon ab, was der ISB bringt und was der ISB für einen Vorschlag macht.
Also ich glaube, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht selbst ein Bein stellen. Also wir sind uns einig, wir wollen nicht an einem Standard, der noch nicht in Kraft ist, schon praktisch den Post-Implementation Review vorwegziehen. Ja, wenn ich jetzt den fertigen Standard lese und sage, gefällt mir eigentlich alles, das, was ich da sehe, und jetzt mache ich 1000 Fässer auf, ja, und werde von anderen noch darauf gewiesen, oh, guck mal, das hätte man auch anders schreiben können. da wird jedem von uns was einfallen, sondern es geht eigentlich jetzt nach meiner Wahrnehmung nur darum, groben Unfug zu verhindern. Das ist eigentlich das Ziel bis zum Erstanwendungszeitpunkt. Alles andere ist Schmuck am Nachthemd und können wir gerne irgendwann später machen, wenn der Standard mal live ist. Aber ich glaube, wenn wir jetzt wirklich danach trachten, wo kann man unser Haus noch schöner machen, dann kommen wir, glaube ich, auch mit 2018 irgendwann in die Bredouille. Das ist ein bisschen meine Sorge. Also ich glaube, das Ziel sollte doch eigentlich sein, auch im Sinne unserer Preparer, die hier gesagt haben, wir sind in der Umsetzung, sehen wir einfach Herausforderungen, ihnen jetzt nicht noch neue Probleme aufzuerlegen, indem man sagt, stellt mal möglichst viel im Standard irgendwie klar, sondern geht mal eigentlich davon aus, dass der Standard so steht, wie er steht. Und wenn sich eine Diversity in Practice irgendwo entwickelt, ja gut, dann ist das etwas, was man im Nachhinein mal irgendwo adressieren muss, aber gebt doch zumindest erstmal der Practice die Möglichkeit, dass sich überhaupt irgendetwas entwickelt, oder? Also wäre jetzt meine Herangehensweise, aber bitte, I'm in your hands, ja. Dann schauen wir mal, dass wir das so hinkriegen. Vielleicht gibt uns der IASB ja selbst einen Hinweis in seiner Basis for Conclusion, dass da ein anderer ist, der noch was gemacht hat, und dann können wir natürlich auch einen fundigen Satz loslassen, aber ich glaube, das Ziel sollte wirklich jetzt nicht sein, wie bei Hör zu, irgendwo die 10 Fehler zu finden. Irgendwie. Entschuldigung, es gibt auch noch Bild und ja. Gut, dann sind wir durch diesen Sitzungsordnungspunkt durch und machen vielleicht eine Viertelstunde Pause, bevor wir dann um 14.25 Uhr mit den Draft Endorsement Advices starten.